Primo Medico Fachärzte Talk. Der Spezialisten-Podcast mit Susanne Amrein. Medizin für die Ohren.
Eine fortgeschrittene Arthrose im Schultergelenk kann die Lebensqualität stark einschränken. Zum Beispiel, wenn man den Arm nicht mehr hoch genug heben kann, um die Haare zu waschen oder zu kämmen. Wenn alle konservativen Behandlungen nicht ausreichend geholfen haben, kann es sinnvoll sein, über einen Gelenkersatz nachzudenken. Und gerade in der Schulterprothetik hat sich in den vergangenen Jahren viel getan. Unter anderem ist sie sehr viel individueller geworden. Darüber spreche ich mit Professor Knut Beitzel. Er ist Chefarzt der Abteilung Schulterchirurgie, Arthroskopie und Sportorthopädie in der Athos Orthopark Klinik Köln. Herr Professor Beitzel, zunächst einmal zum allgemeinen Verständnis. Also was genau ersetzen Sie eigentlich bei einer Schulterprothese und aus welchen Teilen besteht so ein künstliches Schultergelenk?
Ja, vielen Dank, dass ich dabei sein darf bei diesem Podcast. Ja, sicherlich, Schulterprothesen sind doch sehr interessant, weil es da verschiedene Möglichkeiten gibt. Also grundsätzlich ersetzen wir bei der sogenannten anatomischen Schulterprothese den Oberarmkopf. Und wenn die Pfanne auch mit betroffen ist, dann ersetzen wir den Oberarmkopf und die Pfanne, wie das natürlich so vorgesehen ist. Das sind die sogenannten Hemi, also halben Prothesen, wo ich nur den Kopf ersetze, und die Totalendoprothesen, die normalen Prothesen, wo man den Kopf und die Pfanne ersetzt. Und diese Prothesen gibt es ungefähr seit den 70er Jahren. Near hat damals in Amerika die ersten Prothesen entwickelt, die auch wirklich funktioniert haben. Geschichtlich geht es fast schon 150 Jahre zurück, dass ersten Elfenbeinprothesen entwickelt wurden, aber die haben nie so funktioniert, dass es wirklich routinemäßig ging. Und dann gibt es an der Schulter ja das Problem der Rotatorenmanschette. Also das Schultergelenk funktioniert nur gut, wenn die Sehnen, die diese Kugel immer auf der Pfanne balancieren, auch gut funktionieren. Das ist anders als bei einem Hüftgelenk, wo man die Pfanne quasi um den Kopf herum hat und das Gelenk an sich stabil ist. Und da wurde in den 80er Jahren dann von den Franzosen, der Paul Gramont, die sogenannte inverse Prothese erfunden. Und hier dreht man das Prinzip des normalen Schultergelenkes um. Wenn ich die Kugel auf der Fläche der Pfanne balancieren muss, dann muss das die Rotatorenmanschette erfüllen. Und wenn ich die Kugel quasi an die Pfanne montiere, dann habe ich dadurch die Stabilität, dass der Oberarmkopf nicht mehr nach oben gezogen wird, wenn man die Schulter belastet. Und das ist sicherlich der große Vorteil der sogenannten inversen Prothesen, dass wir damit eben auch Schultergelenke versorgen können, bei denen A, die Rotatorenmanschette sehr kaputt ist oder die B schon so abgeschliffen sind, dass diese Zentrierung nicht mehr funktioniert.
Wenn Sie sagen, Sie tauschen die Kugel und die Pfanne aus oder eins von beiden, wie befestigen Sie die denn? Wird das zementiert oder geklebt?
Genau, früher ist ja immer viel mit Zement gearbeitet worden. Die modernen inversen Prothesen, bei denen können wir eigentlich ohne Zement arbeiten. Und selbst auch in den Situationen, wo wir bei Knochenbrüchen inverse Prothesen einbauen, können wir eigentlich meistens ohne Zement arbeiten. Das kommt daher, dass so ein Oberarmknochen eine relativ dünne Knochenschale hat. Und wenn man dann natürlich später irgendwelche Revisionen machen muss oder Probleme bekommt, dann ist es schwierig, wenn das schon alles mit Zement aufgefüllt ist. So ist unsere Tendenz eigentlich zu versuchen, möglichst zementsparend zu arbeiten. Für den Oberarmschaft ist das relativ einfach. Wir können unsere Prothesen da verkeilen und die wachsen mit einer Titanbeschichtung dann gegen den Knochen fest. An der Pfanne ist es ein bisschen anders. Hier haben wir eine relativ kleine Fläche und wir haben doch einen großen Hebel. Wenn man so den Arm ausstreckt und man überlegt, dass so ein Arm wiegt 6 Kilo, das sind große Hebelkräfte, die auf diese Befestigung gehen. Und hier haben wir das bei den inversen Prothesen mit Kombinationen aus Zapfen, die in den Knochen eingebracht werden. Die gibt es in verschiedenen Längen, und Schraubenfixationen, die das Ganze stabil einspannen, und so können dann diese Zapfen auch in den Knochen einwachsen. Bei den anatomischen Prothesen ist es noch ein bisschen so, da arbeiten wir noch mit kleinen Plastiküberzügen, die auf die Glenoidfläche draufkommen. Und diese Plastiküberzüge, die sind wir doch in den meisten Fällen, müssen wir die noch zementieren an der Pfanne. Da will man nicht so viel Fixationsmaterial einbringen in den Situationen. Aber bei den inversen sind wir da mit unseren Verschraubungen und Zapfungen sehr stabil.
Ich hatte ja schon gesagt, wir wollen auch über die Individualisierung in der Schulterprothetik sprechen. Wie individuell kann denn eine Schulterprothese sein, beziehungsweise welche Faktoren spielen da eine Rolle?
Genau, also ich denke, der erste individuelle Schritt ist natürlich die Indikationsstellung und die Verfahrenswahl. Im Vergleich zur Hüfte und zum Kniegelenk ist es so in der Erfahrung, dass die Patienten laufen natürlich nicht alltäglich auf der Schulter und die Schulter ist grundsätzlich ein hängendes Gelenk. Das heißt, unsere Patienten kommen etwas später zu dem Punkt, dass sie sich auch operieren lassen wollen und eine Versorgung anstreben. Das ist meistens so, dass wenn der Nachtschmerz das Problem wird, also der permanente Nachtschmerz, der zermürbt die Patienten. Und wenn die Funktion so ist, zum Beispiel bei den Damen, dass sie nicht mehr an den Kopf kommen oder dass man nicht mehr sauber essen kann, dann ist eigentlich oft der Punkt erreicht, wo gar nichts anderes mehr geht. Und in der Situation muss man sich dann anschauen, nicht nur, wie ist die Arthrose im Gelenk, sondern auch, wie ist der Zustand der Rotatorenmanschette, dieser Muskeln, die um das Gelenk herum sind. Und da entscheidet sich quasi Abnutzung des Gelenkes, Zustand der Rotatorenmanschette, Alter des Patienten, entscheidet sich jetzt die große Verfahrenswahl. Gehen wir noch mit einer anatomischen Prothese oder arbeiten wir mit einer inversen Prothese? Wenn man diese Entscheidung getroffen hat, dann geht es in die nächste Analyse. Dann schauen wir, wie viel Knochenverlust an der Pfanne entstanden ist. Und das gibt uns die Möglichkeit, dass wir quasi unsere Pfanne so planen, dass wir möglichst wenig Knochen abfräsen müssen, möglichst viel Knochen erhalten und dann eventuell aufbauen mit Knochen oder auch mit Augmentationen oder mit unseren Zapfen arbeiten. Und in ganz, ganz extremen Fällen, wenn viel Knochen schon verloren gegangen ist, kann man sich quasi solche Baseplates auch individuell anfertigen lassen, ganz angepasst an den Patienten. Da wird ein 3D-Druck hergestellt, der darauf passt. Der letzte Schritt ist im Endeffekt das Einbauen des Gelenkes. Ich hatte eben gesagt, die Hüfte ist mehr oder weniger, man hat den Socket und die Kugel kommt da rein in die Pfanne und dann hält das schon mal einigermaßen gut. Man muss an der Schulter, wir Schulterchirurgen sagen immer, es ist eine Weichteiloperation. Im Endeffekt, diese ganzen Spannungen und die ganzen Einstellungen der Muskulatur, die das Gelenk zusammenhält, das ist halt das, was man individuell beachten muss, intraoperativ, sodass wir diese Prothesen, die zwar viele, viele verschiedene Standardteile sind, aber die wir in ganz vielen verschiedenen Formen kombinieren können, dass wir die individuell anpassen müssen auf den Patienten, damit diese Spannungsverhältnisse optimal sind und wir damit das beste Ergebnis herauskriegen.
Sie hatten ja schon die Unterschiede zwischen einer anatomischen und einer inversen Schulterprothese erklärt. Als Laie würde man ja immer denken, so naturgetreu wie möglich nachzubauen, ist auf jeden Fall das Beste. Warum werden denn heutzutage eigentlich mehr inverse als anatomische Schulterprothesen eingebaut?
Ja, das ist ein sehr guter Gedanke und sicherlich der richtige Gedanke. Und ehrlich gesagt ist es auch als Operateur immer wieder faszinierend, wie das ganze Schultergelenk faszinierend ist. Das Problem kommt wieder auf diesen Punkt, dass das Schultergelenk durch Muskeln und Sehnen gesteuert ist und die Funktion nur gut sein kann, wenn die Muskeln und Sehnen richtig funktionieren. Und das bedeutet für die anatomische Prothese, dass die anatomische Prothese sehr gut funktionierende Muskeln und Sehnen haben muss. Und auf der anderen Seite wissen wir, dass mit dem Alter gibt es ja auch Rotatorenmanschettenrupturen. Also mit dem Alter nimmt die Wahrscheinlichkeit, dass die Sehnen nicht mehr gut funktionieren, zu. Und wir kommen irgendwann zu dem Punkt, dass man beobachtet hat, dass die meisten oder ein großer Anteil der anatomischen Prothesen, die nach ein paar Jahren fehlschlagen, deshalb fehlschlagen, weil die Rotatorenmanschette nicht mehr funktioniert und die Sehnen nicht mehr funktioniert. Und dann kann ich ein sehr schönes Gelenk haben. Aber wenn diese Muskelkraft nicht mehr umgeleitet wird, dann funktioniert das Gelenk auch nicht, weil die Kugel dann auch verrutscht. Und wir haben immer mehr Langzeitergebnisse, auch über 20 Jahre Follow-ups, wo wir sehen, dass diese inversen Prothesen diesen Faktor aus dem Weg räumen. Das heißt, bei der inversen Prothese kann mir die Rotatorenmanschette hinten raus mehr oder weniger keine Probleme mehr machen. Das heißt, diesen Faktor des Versagens, den habe ich rausgenommen. Und wir haben gemerkt, dass wenn Gelenke schon ziemlich abgeschliffen sind, dann sind solche Scherkräfte in dem Gelenk, dass man die fast auch nur noch mit einer inversen Prothese richtig gut neutralisieren kann, dass eben sich nicht die künstliche Pfanne wieder abschleift und man eben auch wieder dezentriertes Gelenk hat. Und das sind so die Faktoren, womit man immer mehr schwenkt zu den inversen Prothesen. Und man eben, wenn man weiß, dass man eine 20 Jahre Standzeit bei einer inversen Prothese hat, gibt es ein gewisses Alter, wo man einfach sagt, da kriegt man ein richtig tolles Ergebnis mit der längsten Standzeit für den Patienten. Ein weiterer Faktor ist, auch wenn die Patienten immer älter werden, ist, eine inverse Prothese kann ich viel schneller nachbehandeln. Wenn ich die inverse Prothese einbaue, dann muss ich quasi keinen Muskel wieder festnähen, sondern diese Prothese funktioniert eigentlich direkt. Wenn ich eine anatomische Prothese einbaue, dann muss ich die Rotatorenmanschette einmal aufmachen. Also ich klappe mir den Subscapularis, den vorderen Muskel der Rotatorenmanschette weg und muss den auch wieder festnähen. Das heißt, die anatomische Prothese wird wie eine Sehnennaht nachbehandelt. Das ist ein Unterschied von 6 bis 7 Wochen Ruhigstellung für die anatomische Prothese mit Schlinge und 2 Wochen Ruhigstellung bei der inversen Prothese, dass einfach die Fäden gezogen werden. Wir können die Patienten mit den inversen Prothesen also viel, viel schneller nachbehandeln als mit den anatomischen Prothesen. Jetzt kann man als letzten Punkt noch die Frage in den Raum stellen, wieso gibt es dann überhaupt noch anatomische Prothesen? Und die anatomischen Prothesen können mit etwas weniger Knochenverlust arbeiten, also bei ganz jungen Patienten, wo wirklich die Muskulatur richtig gut ist. Da kann man so das ganz perfekteste, natürlichste Schultergelenk mit der anatomischen Prothese wieder reproduzieren. Mit den inversen Prothesen hat man so ein kleines bisschen nicht ganz dieses ganz perfekte, weil natürlich die Natur anders gebaut war. Aber man ist mit der inversen Prothese quasi immer in einer reproduzierbaren gleichen Ecke, in die man trifft. Und mit den anatomischen Prothesen kann man die 100% treffen. Man hat aber auch eine höhere Chance, dass es quasi nicht so funktioniert. Und das ist dann eben jetzt auch wieder individuell, dass man mit dem Patienten schaut, welcher Zustand ist in dem Gelenk, wie sehen die Sehnen aus, wie abgenutzt ist das Gelenk, in welchem Alter ist der Patient. Und wie können wir quasi den Patienten so versorgen, dass wir mit einem Eingriff das optimale Ergebnis mit dem längsten Haltbarkeitsdatum und den besten Möglichkeiten in allen Richtungen haben? Und das ist, glaube ich, so diese Entscheidung, die man da individuell mit dem Patienten dann treffen muss.
Was ich noch nicht so ganz verstehe, ist, warum funktioniert die Bewegung mit einer inversen Prothese so gut, wenn doch es sich A um ein künstliches Gelenk handelt und B die Rotatorenmanschette gar nicht mehr funktioniert?
Genau, jetzt sind wir im Podcast, wir können jetzt nicht aufzeichnen. Jetzt muss man sich ein bisschen vorstellen. Ich glaube, wenn man bei seinem Gegenüber mal auf die Schulter schaut, dann sieht man die Schulterkontur, wie wir sie normalerweise sehen. Und das ist der sogenannte Delta-Muskel. Und der Delta-Muskel geht quasi richtig rundherum um die Schulter bis in den Oberarm hinein. Und dieser Delta-Muskel, das ist das Kraftwerk für die Schulter. Da machen wir die richtige Kraft raus. Und die Rotatorenmanschette sorgt dafür, dass die Kugel auf diesem Hebelarm immer schön im Zentrum bleibt, dass wenn der Delta-Muskel hebt, die Kugel zentriert bleibt. Und wir haben zum Beispiel in unserer Forschungsgruppe in Amerika uns auch, wir haben so Schultersimulatoren gebaut, wo wir alle diese Rotatorenmanschettenmuskeln nachspielen konnten an Kadavern und das durchspielen konnten. Und wenn jetzt die Rotatorenmanschette nicht mehr funktioniert, dann kommt als erster Punkt, dass wenn ich den Arm hängen habe und der Delta-Muskel zieht, dann zieht der nach oben und dann zieht er erst oben gegen Schulterdach. Und erst dann kann der Hebel aufgebaut werden, dass der Delta-Muskel seine Kraft aufbringen kann. Und das führt dazu, dass man die doppelte Kraft des Delta-Muskels braucht, um den Arm zu bewegen. Die inverse Prothese führt dazu, dass der Kopf an der Stelle bleibt, wo er hingehört. Und jetzt kann der Delta-Muskel von Anfang an seine Hebelkraft entfalten. Und damit ökonomisieren wir den Delta-Muskel wieder in diesen Situationen. Und damit tricksen wir quasi die Schulter aus. Dadurch, dass die vorher einfach da so frei auf so einer kleinen Tablettfläche unterwegs war und sie jetzt zentriert gehalten ist auf der Kugel, können wir den Hebel des Delta-Muskels nutzen. Und der letzte Entwicklungspunkt in den letzten 15, 20 Jahren ist, dass wir dieses Drehzentrum im Delta-Muskel noch ein bisschen mehr nach außen schieben und dann können wir auch die umringenden Delta-Muskeln dafür nutzen, dass die Rotationsfähigkeit wieder besser wird im Gelenk und dass man auch bessere Rotation herstellen kann.
Jetzt haben wir viel über Funktionen und Möglichkeiten gesprochen. Wie groß ist denn die OP, also das eigentliche Einsetzen der Schulterprothese?
Grundsätzlich, klar, und es ist mir immer wichtig, glaube ich, wir reden über ein künstliches Gelenk. Wir haben sehr gute Ergebnisse und man wird dann natürlich auch enthusiastisch, aber man darf es immer nicht vergessen, das ist ein Eingriff, in dem man ein künstliches Gelenk einbaut. Und das muss man sich entsprechend auch sorgfältig überlegen. Das Schöne ist, dass wir gerade bei den inversen Prothesen, wir können zwischen den Muskelschichten, also zwischen dem Brustmuskel und dem Delta-Muskel hindurchgehen. Da habe ich ein freies Intervall, da muss ich gar keinen Muskel abschneiden. Und dann bin ich schon fast direkt auf dem Schultergelenk und kann, wenn die Rotatorenmanschette schon kaputt ist, ab da schon frei meine Prothese einbauen. Das heißt, eine inverse Prothese bei einem schlanken Patienten, bei einem normalen Patienten, dauert von der Operation her 40 Minuten. Das geht sehr standardisiert und sehr automatisiert. Man hat eben, wenn man an die entsprechenden anatomischen Landmarken sich gut orientiert, dann kommt man auch immer reproduzierbar mit einer guten Spannung raus und hat das Gelenk in einer guten Spannung. Bei den anatomischen Prothesen kommt halt dann noch dazu, dass ich den Muskel wieder annähen muss, den Subscapularis, den ich da abgesetzt habe, und dass ich so ein bisschen Zeit brauche, um die Pfanne zu zementieren. So dass, sagen wir mal, eine anatomische Prothese dauert ungefähr eine halbe Stunde länger als eine inverse Prothese. Aber diese Eingriffe sind wirklich von den Instrumenten und so mittlerweile so gut standardisiert, dass das sehr, sehr gut funktioniert. Vielleicht noch ein Exkurs, der auch in die Individualisierung hineingeht, ist, wir haben mittlerweile auch die Möglichkeit, diese Prothesen zu navigieren, dreidimensional vorab zu planen und zu navigieren. Wir machen ein CT von den Patienten und bekommen dann ein dreidimensionales Modell der Schulter. Und ich kann vor der Operation schon alle meine Prothesenteile so einbauen, dass ich schon sehe, wie die Knochenausnutzung ist und wie ich Knochensparen einbauen kann. Und dann kann ich mir quasi auch Navigationsdaten ausrechnen lassen, anhand derer ich mit so einem Zielgerät meinen zentralen Führungsgrad in die optimale Position setze und dann das Ganze da standardisiert abarbeiten kann. Also hier haben wir schon sehr gute Möglichkeiten und können sehr schonend operieren eigentlich.
Wie lange dauert es denn anschließend, bis die Beweglichkeit der Schulter wieder gewährleistet ist? Und wie gut ist die anschließend? Also was geht und was geht nicht?
Wenn das jetzt ein guter, optimaler Patient ist für eine inverse Prothese, dann ist es bei uns der Standard, so wie gesagt, der Eingriff dauert so eine Dreiviertelstunde. Die Patienten sind bei uns, die kriegen einen Schmerzkatheter für die ersten 2 bis 3 Tage und die Patienten sind bei uns dann circa 4 Tage stationär. Die Patienten haben eine Schlinge, in der sie den Arm ein bisschen schonen sollen für die ersten 2 Wochen, bis wir die Fäden ziehen. Aber die Patienten dürfen den Arm schon bewegen. Also wir sagen, für die ersten 6 Wochen ist Schutzphase. Wir sagen, nicht mehr als eine Wasserflasche Gewicht und im schmerzfreien Bereich bewegen. Und dann nach den ersten 6 Wochen ist es so, dass die Patienten dann eigentlich nochmal 4, 5 Wochen Aufbauphase haben, wo sie immer mehr aktiv in den Alltag kommen. So dass man normalerweise, also nach 6 Wochen ist man schon so, dass man gut essen kann mit dem Arm und man ist dann nach weiteren 4 bis 5 Wochen eigentlich so gut, dass man den Arm dann schon gut bewegen kann und gut heben kann und unterwegs ist. Was können wir für besprechen an Beweglichkeit? Also das Ziel ist natürlich, dass die Patienten gut an den Hinterkopf kommen, gut Haare machen können, alles nach oben reifen können und gut nach hinten an den Rücken kommen. Das darf man ja immer nicht vergessen. Also das ist ja immer etwas, was auch in unseren Sprechstunden gar nicht so besprochen wird, aber allein für die Hygiene muss man ja natürlich gut nach innen drehen können und ans Gesäß kommen können, an den Rücken kommen können. Das ist auch immer was, was wir als Mindestanspruch haben, dass das funktioniert. Von den Funktionen ist es so, dass wir auch mit den inversen Prothesen einen guten Return to Sport haben, also Golf und die klassischen Sportarten, die man auch in der Altersgruppe macht, funktionieren gut wieder und wir haben einen sehr guten Return to Sport bei den Patienten. Also so über den Daumen kann man sagen, nach 6 Wochen ist man eigentlich ganz gut im Alltag unterwegs und nach 12 Wochen ist man durchs Gröbste durch. Schulter braucht immer so ein bisschen Zeit, da passiert immer noch ein bisschen was im ersten halben Jahr, aber so dass dann das ganz finale Ergebnis so nach einem halben, dreiviertel Jahr da ist, das geht sehr rasch, ehrlich gesagt. Also Sehnenrekonstruktionen an der Schulter brauchen heutzutage fast längere Nachbehandlungszeiten als die inversen Prothesen.
Sie hatten ja vorhin schon einmal von 20 Jahren gesprochen. Wie lange hält denn in der Regel so eine Schulterprothese?
Also von den Registerdaten, es gibt in Australien große Registerdaten und es gibt in Skandinavien gute Registerdaten. Da wissen wir, dass eigentlich nach 15 bis 20 Jahren noch 80, 85% aller dieser Schulterprothesen noch in Funktion sind und noch nicht revidiert worden sind. Und es gibt mittlerweile einige Studiengruppen, die ihre Patienten schon über 20 Jahre nachverfolgen konnten. Da ist sicherlich in der Schweiz eine große Studiengruppe hervorzuheben, die auch gezeigt haben, dass da die Ergebnisse quasi nicht abfallen. Also wir können sagen, dass eine gute Versorgung mit einer inversen Prothese 15 bis 20 Jahre Standzeit hat. Das sind immer Mittelwerte, klar, aber das ist im Endeffekt der Zeithorizont, mit dem man relativ guten Gewissens ausgehen kann. Wenn man dann vorab gut kontrolliert und zum Beispiel merkt, dass das Inlay, wir haben immer noch so ein kleines Plastik-Inlay zwischen den beiden Kleidpaaren, dass wenn das verschleißt, dann kann man da eben entsprechend auch mit einem kleinen Wechsel das Ganze verlängern. Ich glaube, ein Punkt ist auch hierbei, dass wir eben nicht auf der Schulter laufen. Die Belastung einer Hüfte und die Belastung eines Kniegelenks sind halt bei jedem Schritt. Und dadurch, dass die Schulter so ein hängendes Gelenk ist und wenn man jetzt einfach hier sitzt und den Podcast zuhört und seine Arme runterhängen lässt, dann ist da keine Belastung auf dem Plastik und auf der Prothese, sodass von daher vom Abrieb her deutlich längere Standzeiten stehen.
Wenn ein Wechsel notwendig ist, Sie haben schon eben gesagt, dann machen wir einen kleinen Wechsel. Wie aufwendig muss man sich das vorstellen?
Auch wieder ein, es kommt darauf an, weshalb muss man wechseln. Es gibt immer bei jedem künstlichen Gelenk die Möglichkeit, dass Infektionen auftreten können. Wir sind bei der Schulterprothetik unter 1% mit dem Risiko. Ich glaube, das ist ein gut vergleichbares Risiko, dass wenn Infektionen auftreten und man zum Beispiel irgendwo anders im Körper eine Infektion hatte und die dann gestreut hat, zum Beispiel eine Blasenentzündung, die septisch gelaufen ist und dann gestreut hat. In diesen Fällen ist es so, dass wir dann teilweise das Gelenk ausbauen, einen Zementspacer benutzen und dann quasi nach der Antibiotikatherapie der Keime dann wieder ein neues Gelenk einbauen können. Und das kann man auch mit den inversen Prothesen nochmal machen. Der zweite Punkt ist der, was kann passieren? Man kann natürlich stürzen, man kann sich natürlich brechen. Entweder kann der Knochen brechen um die Prothese, wenn die Prothese fest ist. Dann versuchen wir, die Prothese zu erhalten und den Knochen eben entsprechend wieder zu stabilisieren. Oder die Prothese bricht aus oder lockert sich. Dann kommt es wieder darauf an, wie viel Knochen verloren gegangen ist. Und eingängig habe ich gesagt, wir haben verschiedene Längen unserer Zapfen. Unsere Prothese hat eben einen ganzen Bausatz an verschiedenen Modulen. Und hier kann man dann schon auch mit längeren Zapfen diese Frakturzonen überbrücken. Das sind so die Klassiker, mit denen wir es zu tun haben.
Sie hatten ja vorhin auch gesagt, anatomische Prothesen werden häufig bei jüngeren Menschen eingebaut. Wäre es denn eigentlich denkbar, falls diese verschleißt, später auf eine inverse Prothese zu wechseln? Und wäre das auch umgekehrt eine Option oder ist das eher unsinnig?
Von der anatomischen Prothese kann man aus der Idee heraus natürlich gut auf eine inverse wechseln, weil ich bei der anatomischen Prothese mehr Funktion haben muss, mehr Rotatorenmanschette haben muss. Und wenn die verloren gegangen ist, kann ich dann auf die inverse wechseln. Jetzt für die Prothesenmodelle, mit denen ich arbeite, ist es auch so, dass meine anatomische keinen Schaft hat. Das heißt, ich kann im Endeffekt die anatomische Prothese einfach herausnehmen, baue meinen neuen Schaft für die Inverse ein, muss schon den Kopf dann nicht mehr absägen und kann dann am Glenoid arbeiten, an der Pfanne. Und an der Pfanne ist es halt jetzt auch, wenn man da sorgfältig und vorsichtig zementiert hat und wenig zementiert hat, dann können wir die Pfanne herausnehmen und haben noch genug Verankerungssituationen, um da die Inverse wieder drauf zu machen. Das heißt, dieser Wechsel ist theoretisch gesehen gut möglich. Wenn das mit Infekt zusammenhängt, dann ist es eben auch, wie eben gesagt, muss man ein bisschen differenzierter dran gehen. Und auch da muss man aufpassen, dass es nicht so abgeschliffen ist, dass eben schon alles kaputt gegangen ist am Knochen. Umgekehrt brauche ich ja für die anatomische Prothese eine funktionierende Rotatorenmanschette. Und die brauche ich bei der inversen nicht. Das heißt, die Situation, in der wir diesen inversen Prothesen benutzen, sind die Rotatorenmanschetten meistens schon so kaputt, dass die nicht mehr wirklich gut funktionieren würden. Es gibt immer noch eine Möglichkeit, die von früher bekannt ist, die man auch nicht vergessen darf. Man kann auch einen großen Kopf aufsetzen. Also als eine der letzten Rückzugsmöglichkeiten kann man auch einfach auf den Oberarm einen großen Kopf aufsetzen, der sich am Schulterdach und an der Pfanne abstützt. Und auch dadurch kann man in gewisser Weise diese Abstützung und diesen Hebel erzeugen. Diese Prothesen sind vor allen Dingen für die Schmerztherapie sehr gut, bei älteren, ganz alten Patienten. Die sind von der Funktion natürlich nicht so gut wie die inversen, aber das ist schon noch eine Möglichkeit, wo man noch mal eine Rückzugsmöglichkeit hat, wo man auch noch was in der Hinterhand hat.
Vielen Dank, Herr Professor Beitzel, für die Informationen.
Sehr gerne.
Das war der Primo Medico Fachärzte-Talk mit Susanne Amrein. Danke, dass Sie zugehört haben. Mehr Informationen rund um das Thema Gesundheit und medizinische Spezialisten finden Sie auf primomedico.com. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Medizin für die Ohren.